Liebe Geschwister, heute Abend möchte ich gerne über ein Wort sprechen, über das ich schon öfter gesprochen habe, da und dort bei Evangelisationen. Und zwar möchte ich gerne die Frage, die wichtige Frage behandeln: Warum ist Gott so vielen verborgen? Es sind ja nicht nur die Ungläubigen in unserer Zeit, die eine solche Frage stellen und die mit solchen Fragen zu tun haben. In zunehmendem Maße wird der Zweifel, der Unglaube in die Reihen der Gläubigen hineingebracht und manch ein Gotteskind war schon in der seelsorgerlichen Aussprache mit dem Problem, dass plötzlich Zweifel da waren. Warum ist Gott so vielen verborgen? Dazu lese ich aus Matthäus Kapitel 11, die Verse 25 bis 30. Hier in meiner Übersetzung lauten sie: Daraufhin wandte Jesus seinen Blick nach oben und rief aus: Ich preise dich, Vater und Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weltweisen und Klugen verborgen und den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, also ist es dir wohlgefällig gewesen. Alle Dinge sind mir von meinem Vater übergeben. Und niemand kennt den Sohn außer dem Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und dann solche, denen es der Sohn offenbaren will. Kommt darum alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernet von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Liebe Geschwister, um diese so wertvollen Worte, die wir aus dem Munde des Herrn Jesu haben, richtig zu verstehen, müssen wir die Verhältnisse, die Umstände, in denen sie gesprochen worden sind, ein wenig näher in Augenschein nehmen. Und das war nicht schön, was uns da vom Heiland berichtet wird. Da berichtet uns Matthäus der Evangelist, dass der Herr Jesus angefangen hat, die Städten zu schelten, in denen am meisten seiner Taten geschehen waren, und hatten dennoch nicht Buße getan. Der Herr Jesus hat in ganz mächtiger und wunderbarer Weise da gewirkt in Galiläa. Und als er dann festgestellt hat, dass seine Worte und seine Machttaten, die er in der Kraft des Heiligen Geistes vollbringen durfte, nicht das hervorgebracht haben, was er eigentlich von den Menschen erwartet hatte, dann stellt euch vor, dann hat es der Heiland fertiggebracht, der liebe Heiland, und fing an, die Städten zu schelten. Wenn der Herr Jesus nun heute Abend hier vor euch stehen würde, ich weiß nicht, ob er uns loben sollte, oder aber ob er schelten müsste. Wir haben auch schon sehr viel gehört, viel Worte Gottes. Und ich denke, dass manch einer auch schon ein Wunder oder eine Gebetserhörung erlebt hat. Und wie ist es geworden? Gab's Wachstum im geistlichen Leben? Oder bewegen wir uns im gleichen Trott, treten auf der Stelle und hat sich nichts geändert? Das wäre sehr, sehr schade. Also der Herr Jesus konnte auch einmal tüchtig schelten. Er sagte: Weh dir, Chorazin, weh dir, Bethsaida. Wären solche Taten in dem heidnischen Tyrus und Sidon geschehen, sie hätten vor Zeiten in Sack und Asche Buße getan. Die hätten sich umgesonnen. Die wären ganz konsequent mir nachgefolgt. Sie hätten Gott die Ehre gegeben. Aber ihr, die ihr fromm seid, ihr habt diese wunderbaren Dinge erlebt und es bleibt alles beim Alten. Wollen wir denn nun mal versuchen heute Abend, liebe Geschwister, uns in die Gefühle und Empfindungen des Heilandes hineinzudenken? Er war ja Mensch wie du und ich und an Gebärden erfunden wie ein Mensch. Er war versucht allenthalben wie auch wir. Ich denke doch, dass es dem Heiland geschmerzt hat innerlich. Wenn er dann gar sagt, von der Stadt, in der er eine Zeit lang gewohnt hat, und du, Kapernaum, die du bist, bis an den Himmel erhoben, du wirst bis in die Hölle hinabgestoßen werden. Denken wir nur an die Heilung des Gichtbrüchigen in der Wohnung des Heilandes. Die waren alle entsetzt, als sie das sahen. Du wirst aber bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Es ist also nicht entscheidend, was man gehört hat, auch nicht ganz entscheidend, was man erlebt hat, das ist zwar sehr, sehr wichtig, sondern wie man reagiert auf das, was man gehört hat. Was mache ich mit meinen Erlebnissen, die ich mit meinem Gott gehabt habe? Erlebnisse, echte Erlebnisse mit Gott, Erfahrungen im Heiligen Geist, legen eine heilige und große Verantwortung auf uns. Dann müssen wir verstehen, das muss ihm wehgetan haben. Mir als Evangelist ist das auch schon so gegangen. Da kommt man Jahr aus, Jahr ein, immer wieder in die gleichen Städte, in die gleichen Versammlungen. Und weißt du, was man da feststellen muss? Es bleibt im Grunde genommen doch immer wieder bei dem Alten. Man gibt sich Mühe, man betet, man ringt vor Gott. Man hat ungeheure Seelenkämpfe, man fleht, o Herr, lass doch etwas geschehen, schenk uns doch einen Durchbruch. Man betet persönlich für Menschen, die man kennt, man fleht zu Gott. Vielleicht hat der eine oder andere gar schon gefastet, weil es ihm ein so großes Anliegen war. Wenn dann nichts geschieht, das tut einem doch sehr, sehr wehe. Also die Umstände, die Situation, in der der Herr Jesus sich befand, wo er diese Aussage gemacht hat, die ich gerade verlesen habe, die war eigentlich eine direkte Enttäuschung für ihn. Und jetzt lesen wir darauf hin oder auf das hin, wandte Jesus seinen Blick nach oben. Oh, das ist ein wunderbares Geheimnis. Das sollten auch wir lernen. Auch bei den vielen Enttäuschungen, bei den Kämpfen, bei der Arbeit, die oft so fruchtlos ist, die man tut, wo man so deprimiert, so niedergeschlagen ist. Gerade da sollte man dieses Geheimnis auch haben, das Jesus gehabt hat. Daraufhin wandte er sein Angesicht nach oben. Das war kennzeichnend für den Heiland. Dort am Grabe des Lazarus, wo die Juden weinten, wo der Herr Jesus vom Unglauben regelrecht eingekreist war, wo er sogar im Geiste erkrimmte, um ihres Unglaubens willens. Was lesen wir da? Da hob Jesus seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Doch ich weiß es, dass du mich alle Zeit erhörst, aber um des Volkes willen, das hier umher steht. Und da gebot er. Warum gebot er? Warum tat er das Zeichen? Um der Macht des Unglaubens zu begegnen mit seinem Glauben. Sind wir Gottes Kinder? Sind wir Gottes Menschen, die das Geheimnis kennen, die Augen emporzuheben in jeder Situation? Diese Gnade, liebe Geschwister, diese geistliche Festigkeit, diese geistliche Reife empfängt man durch Probleme, wenn man gelernt hat, durchzuhalten. Geduld aber ist euch Not auf, dass ihr die Verheißung erlanget. Ich habe Leute kennengelernt, ihr Lieben, die hatten einen solchen lebendigen, vermeintlichen Glauben. Sie haben viel von ihrem eigenen Glauben gehalten, dabei ganz vergessen zu fragen, Herr Jesus, was hältst du von meinem Glauben. Es ist nicht entscheidend, wie wir unseren Glauben beurteilen, sondern was Jesus mit unserem Glauben anfangen kann. Also lasst uns in diese Geheimnisse hineindringen, aufzublicken auf Jesus. Und dann werden keine Probleme und keine Situationen uns aufhalten können. Entweder gibt uns Gott die Kraft, wie ich vorhin gesagt habe, diese Probleme zu tragen. Wir überwinden weit um des Willen, der uns so geliebt hat. Oder aber wir können im Namen Jesu jedem Widerstand gebieten. Das ist ganz persönlich für mich ein großes Anliegen, in der Vollmacht Jesu dazustehen. Also der Herr Jesus hatte eine Enttäuschung hinter sich und blickt nach oben und bricht in einen Jubelruf aus. Einer, der das nicht versteht, einer, der die geistlichen Vorgänge oder die Wirkungen des Heiligen Geistes in einem Menschenleben nicht kennt, der würde das etwas so beurteilen. Der Herr Jesus war wohl Stimmungen unterworfen. Erst hat er angefangen, die Städten zu schelten vor lauter Enttäuschung. Und jetzt fängt er an zu jubeln. Vater, ich preise dich. Das klingt doch merkwürdig, nicht wahr? Es gibt halt Dinge, die können wir mit unserer so gebildeten, herausgebildeten Logik nicht begreifen. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Jawohl, wir können die Wirkungen des Heiligen Geistes doch nie mit unserer Logik taxieren. Wer das schon probiert, der ist zum Scheitern verurteilt. Das ist ganz gewiss so. Oh, dass wir das doch sehen und begreifen möchten. Der Wind weht, wo er will, sagt der Heiland, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Diesen himmlischen Wind, den kann man also nicht taxieren, der steht weit über uns. Wie wunderbar. Also der Heiland war nicht Stimmungen unterworfen, sondern das, was hier vor sich geht in seinem Inneren, das nenne ich einfach die Salbung des Heiligen Geistes. Kennst du das? Die Salbung des Heiligen Geistes, wo man vorher noch niedergeschlagen und niedergedrückt und hoffnungslos und verzweifelt ist, dann wird man innerlich berührt von diesem Heiligen Geist und aus dieser Enttäuschung, aus diesem Leid, aus diesem Problem, schafft der Herr Jesus plötzlich eine große Herrlichkeit. Immer wieder zitiere ich gerne jenen Vers. Welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Oh, das Gebet Jesu Christi für dich und für mich. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet, wie es Jesus praktiziert hat hier auf dieser Erde. So wollen wir von dem großen Meister lernen. Wir wollen Jünger sein, Lehrlinge wollen wir sein, der lernt von Jesus Christus. Also wie wichtig ist es, das tat Jesus. Und da kam die Salbung, wenn man nach oben blickt, wenn man gelernt hat, von allem wegzusehen, wenn man gelernt hat, sich loszureißen von alledem, was einem niederdrücken und niederziehen möchte. Oh, dann wird man berührt von der himmlischen Salbung und da wird man mit gewaltiger Kraft und Macht nach oben gezogen. Dann ist das keine fromme Hochstimmung, dann ist man nicht künstlich fromm hochgeschraubt, sondern dann kennt man die Kraftquelle, die einen befähigt, in der schwierigsten Situation durchzuhalten und vorwärts zu schreiten mit Jesus Christus. Das müsste man bei so einer Bibelwoche unbedingt lernen. Das ist das Allerwichtigste. Was nützt uns all das christliche Wissen in unserem Kopf, liebe Geschwister, wenn die Salbung nicht da ist? Und die Salbung besteht nicht nur aus Wissen allein, sondern die gibt uns die Fähigkeit, von einem Sieg zum anderen zu schreiten. Man singt mit Freuden von der Niederlage in der Hütten der Gerechten, von ihren Wehklagen, ja? Und Jammergeschrei, von ihrem Stöhnen und Krächzen. Nein, vom Sieg singt man. Da ist Freude im Himmel. Und Sieg gibt Freude, liebe Geschwister. Und das haben wir, wenn wir auf Jesus blicken. Der Heiland hat's gemacht. Wir wollen es ihm nachtun. Wir wollen das lernen. Aber nun pass auf, wie das da ist mit der Salbung. Das verstehen und wollen viele Leute heute einfach nicht begreifen. Diese Salbung, weil man ihnen Angst gemacht hat vor dem Heiligen Geist. Die haben mehr Angst, in etwas Schwärmerisches hineinzugeraten und vor lauter Angst, ein Schwärmer zu werden, verschließen sie sich dem Heiligen Geist. Liebe Geschwister, ich habe euch gesagt, ich liebe keine Schaumschlägerei. Ich liebe keine seelischen Explosionen nicht. Aber deshalb möchte ich doch diese wunderbare wirkende Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben nicht vermissen. Ich möchte, dass meine Umgebung in meinem Leben einfach sieht, welche eine wunderbare Kraft darin wirksam ist. Ich habe es schon einmal gesagt. Ich sage es euch so oft, bis ihr es richtig begriffen habt. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist eine Kraft, die da traurig macht, die da selig macht. Wen? Alle, die daran glauben. Glaubst du an diese seligmachende Kraft des Evangeliums? Eine praktische Illustration dazu. Ein evangelischer Pfarrer hatte mich eingeladen, in seiner Kirche einige Evangelisationsvorträge zu halten. Ich bewegte das vor Gott und dann sagte ich zu. Und als ich dahin kam, da hatte sich gleich am ersten Tag eine Gruppe für den dritten Abend angemeldet, eine Gymnasiumklasse, mit einem Theologen. Höre und staune, da sollte man sich doch freuen. Wenn eine ganze Gymnasiumklasse kommt, angeführt von einem Theologen, aber leider war es kein Grund zur Freude, denn dieser Theologe war ziemlich liberal. Der hat überhaupt nicht an Gott geglaubt. Und nun wollten die also eine Plenumsdiskussion, eine öffentliche Diskussion. Da habe ich zu diesem lieben Herr Pastor gesagt, du also, da bin ich nicht dafür. Wir haben hier öffentliche Einladungen ergehen lassen und die Leute kommen hier, die wollen das Evangelium hören, keine Diskussionen veranstaltet sehen. Also ich möchte das nicht. Das sagt er, ich denke auch so. Wir machen das so, die sollen dann anschließend dann in die Sakristei kommen und dann stellst dich ihnen und dann redet man miteinander. Jetzt muss ich euch aber ganz, ganz ehrlich gestehen, dass es mir bei der Sache nicht so ganz wohl war. Und ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, dass ich im Grunde genommen eigentlich doch ein ganz feiger Kerl bin. Denn an jenem dritten Abend, du, als die da so reinkamen, so richtig provozierend, so geräuschvoll, so siegessicher, im Gänsemarsch kamen die da so herein, jeder hatte seinen Notizblock in der Hand und so einen Kugelschreiber. Da sagte ich mir, oh weh, Heinrich, jetzt musst du aber aufpassen, was du da sagst. Die werden Obacht geben, wenn du da etwas sagst, was nicht ganz lupenrein ist. Wenn du was sagst, dahinter keine tiefe Überzeugung steht, dann kriegst du das nachher serviert. Wenn da jeder einen Notizblock hat, das sind doch kritische Geister. Und ich habe die Beobachtung gemacht, dass es leichter zu predigen ist und das Evangelium zu verkündigen, wenn man Gotteskinder vor sich hat, die die Verkündigung mit Gebet unterstützen. Als wenn man solche kritische Zuhörer hat, da ist das nicht ganz so leicht. Und da muss ich euch also ehrlich gestehen, Mir ist das Herz in die Hosentasche gefallen. Ich habe plötzlich Lampenfieber bekommen. Ich habe sogar bei mir gedacht, na, hoffentlich macht der Herr Pfarrer eine lange Einleitung, damit ich nicht so schnell da dran komme. Schaut, so sind wir Menschen, nicht wahr? Auch wir Prediger und Evangelisten, ihr dürft nicht denken, wir schütteln auch nicht die Vorträge da so aus dem Ärmel heraus. Wir haben auch unsere Grenzen und unsere menschlichen Unzulänglichkeiten. Auf alle Fälle hatte ich jetzt plötzlich Angst, oh weh, was kann das da werden? Und da betete ich und rief zum Herr Jesus: Herr Jesus, wenn ich dich je einmal gebraucht habe, dann brauche ich dich jetzt bei diesen atheistischen, kritischen Geistern da. Ich komme jetzt ohne dich nicht zurecht. Hilf mir! So in mein Gebet hinein höre ich, wie dann der Herr Pfarrer sagt: So, und jetzt werden wir den Vortrag von Evangelist Heinrich Wegner hören. Oh, weißt du, da habe ich noch einmal so geseufzt. Und dann marschiere ich auf die Kanzel los und gehe da so die Treppe da hinauf. 1, 2, 3, etwas langsam, denn ich war in einer Verfassung, das könnt ihr euch kaum vorstellen. Und da geschah aber Lob und Dank, da geschah das, was der Herr Jesus seinen Jüngern versprochen hat. Wenn sie euch vor ihre Rathäuser führen werden, dann sollt ihr euch nicht sorgen, was ihr da sagen sollt. Denn eures Vaters Geist wird euch 3 Wochen vorher geben. Nicht, habe ich nicht richtig gesagt? Ja, wie heißt denn? Ah, zur selben Stunde, Lob und Dank. Wir haben einen Heiland, er gibt uns nicht im Vorrat, sondern dann, wenn wir es brauchen, zur rechten Stunde gibt's der Herr Jesus. Er hat das alles so gemacht, er führt und leitet das alles so, dass wir einfach auf ihn angewiesen sind, dass wir ohne ihn gar nichts tun können. Und je mehr ein Prediger armselig, hilflos und schwach ist und von ihm abhängig, umso mehr kann der Herr Jesus für ihn oder durch ihn tun. Wollen wir es also lernen? Daraufhin hob Jesus sein Angesicht nach oben und rief aus. Und aus dieser herrlichen Aussage, die wir haben, die ich als eine reine Offenbarung aus der himmlischen Welt betrachte, in der Person Jesu, des Sohnes Gottes, da möchte ich 5 Worte heute Abend herausgreifen, die wir kurz beleuchten wollen. Sie sind ja so ungeheuer wichtig. Das erste, das ich herausgreifen möchte, ist: Vater, ich danke dir, dass du solches den Weltweisen verborgen hast. Ach, wenn ich bei diesem ersten Wort bin, verborgen, dann lasst mich doch auch noch nicht versäumen zu sagen, wie das da in der Kirche weiterging. Als die Salbung so über mich kam, da war ich innerlich gefasst. Ich ging da hinauf auf die Kanzel und schaute in die Kirche so hinein, und ich merkte, dass Jesus gegenwärtig ist. Und da rief ich laut und spontan in die Zuhörer hinein, dieweil die Welt in ihrer Weisheit, Gott in seiner Weisheit nicht erkannt hat, hat es Gott wohlgefallen, durch töricht scheinende Predigt selig zu machen, die so an ihn glauben. Also, dann sagt Heiland: Ich danke dir, dass du solches den Weltklugen, die mit ihrem eigenen Geist aufgrund ihrer Intelligenz versuchen, dich zu ergründen, denen hast du's verborgen. Tatsächlich gibt es Menschen, denen ist Gott verborgen. Wie sagte ich doch? Wie heißt die Frage, die ich heute Abend behandeln möchte? Warum ist Gott so vielen verborgen? Warum können viele das Geheimnis Gottes nicht so richtig ergründen und erfassen? Weil über ihrem Leben ein schreckliches Wort steht. Verborgen steht über ihrem Leben. Das Schreckliche bei der Sache ist dies, dass das nicht nur bei vielen Ungläubigen so ist, dass verborgen über ihrem Leben steht, Selbst sogenannte Christen, Namenschristen, Mitläufer, über ihrem Leben steht das schreckliche Wort verborgen. Ja, da war unsere Elfriede, das war so eine, über ihrem Leben stand verborgen. Sie hatte im irdischen Beruf, hatte sie Karriere gemacht. Sie hatte studiert, war nach USA hinübergegangen und hatte ganz schnell eine Lehrstelle an der Universität gehabt und sehr gut verdient. Weil sie gut verdient hat und mehrere Jahre von den Eltern weg war, gläubige Eltern gehabt, da kommt sie auf den Gedanken, ich kehre in die alte Heimat zurück und melde mich in die Armeeschule für ein oder zwei Jahre und dann kann ich hin und wieder meine Eltern besuchen. Und so kam sie in die alte Heimat zurück und hat die Gottesdienste selbstverständlich besucht. Nur hat diese liebe Elfriede am Vormittag in den Gottesdienst gehen können, am Nachmittag auf den Fußballplatz und abends ins Kino. Wenn man sie dann frug, ja hör mal, Elfriede, wie ist denn das bei dir? Da ist doch ein schmaler Weg und da ist doch ein breiter Weg. Als Gotteskinder sollten wir doch nicht auf dem breiten Weg sein. Da konnte sie ganz von oben herunter erklären, ja, ja, ihr Deutschen mit eurer Engstirnigkeit. Man muss toleranter sein, man muss ein weiteres Herz haben. Aber der Heiland sagt es doch, ach, das versteht ihr also nicht richtig. So war es also bei ihr. Da kommt sie eines Tages nach Hause und hat sich einen flotten Porsche zugelegt. Der Vater schüttelt den Kopf. Feiner, gläubiger Mann. Sagt aber, Elfriede, also muss denn das gleich so ein schneller Porsche sein? Lass mich, Papa. Ich will übers Wochenende eben schnell mal nach Venedig oder mal nach Rom oder nach Amsterdam oder nach Wien oder nach Paris. Das muss alles also ganz schnell gehen. Also der Vater schüttelt den Kopf. Na, da kommt sie ein paar Wochen wieder heim. Und was ist da geschehen? Jetzt hängt am Rückspiegel ein Maskottchen. Und zwar noch was für eine teuflische Fratze. Ja, du wirst doch nicht diesem Aberglauben verfallen sein und denken, dass dieses Ding da deinen Wagen bewahren könnte. Und dazu noch so eine scheußliche teuflische Fratze. Aber Papi, sagt sie, und nimmt den Teufel herunter, komm, mein liebes Teufelchen, und drückt ihn an sich. Traurig, nicht wahr? Wenn Menschen gläubig sein wollen, die schönen Lieder mitsingen, mitbeten, sich aber so benehmen, wie die Welt sich benimmt. Gläubig sein und daneben auch noch etwas Götzendienst betreiben. Weißt du, was das ist? Über dem Leben solcher Menschen steht einfach das schreckliche Wort verborgen. Na, sie war anderthalb Jahre etwa hier und dann kehrt sie wieder zurück in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, lässt ihren Porsche nach sich kommen. Bei einer der ersten Fahrten, die sie da drüben gemacht hat, muss sie feststellen, dass da einer hinter ihr ständig Zeichen gibt, Lichtzeichen. Und sie denkt, was will denn der Kerl von mir? Und dann überholt er auch noch, fährt schneller, als er dürfte. Na, so etwas. Und der Wind, er soll halten. Was will denn der bloß von mir? Und dann fährt er schließlich auch noch vor sie und zwingt sie zum Halten. Und jetzt dreht sie die Fensterscheiben runter und will dem mal ordentlich den Marsch blasen. So frech da. Dann schreit er aber, Fräulein, ihr Auto brennt. Sie ist dann niedergebrannt. Es hat nur noch Schrottwert gehabt. Das Auto, der schöne Porsche, also der Teufel, hatte sie nicht bewahrt. Verborgen, trotz Religiosität über ihrem Leben. Jetzt werde ich ganz unbequem noch. Was steht über deinem Leben? Steht über deinem Leben, trotz deinem religiösen Laufen, das schreckliche Wort verborgen? Oh, das wäre sehr, sehr schade. Viel schöner ist es, wenn einer das Geheimnis kennt und nach oben zu blicken gelernt hat in jeder Situation und Lage. Ich gehe zum zweiten Wort über. Es ist das Gegenteil und heißt geoffenbart und hast es den Unmündigen geoffenbart. Niemand kennt den Vater, sagt der Herr Jesus. als nur der Sohn und an solche, denen es der Sohn will offenbaren. Ihr dürft mir das abnehmen oder nicht, wenn ich einen Menschen treffe, in dessen Leben ich feststellen kann, dass der Vater in diesem Leben geoffenbart ist. Es sind wirklich gläubige Menschen. Sie halten es mit Jesus, auch wenn sie noch Fehler begehen. Dann sehe und erkenne ich, dass hier eine geistliche Offenbarung stattgefunden hat, durch die Salbung, durch den Heiligen Geist vom Himmel hernieder. Hier wird so schön gesagt, und hast es den Unmündigen geoffenbart, den Leuten, die nicht selber mit ihren Problemen und Schwierigkeiten fertig werden. Eine englische Übersetzung sagt, und hast es den Babys geoffenbart. Pastor Timme übersetzt, und hast es den Einfältigen geoffenbart, den sich so klug vorkommenden Menschen. Der Mensch, der die Vernunft verherrlicht, dem wird Gott einfach verborgen bleiben. Ich musste zu den Studenten dort sagen, hört einmal, so werdet ihr Gott nie erleben mit so einem kritischen, zersetzenden Geist. Nur wenn ihr gelernt habt, auf eure Knie zu gehen und zu diesem Gott zu rufen und zu schreien, dann wird sich dieser Gott in eurem Leben offenbaren. Und hasst es den Einfältigen. Das sind nicht die Dummen, sondern die sich auf eins konzentrieren. Eins ist Not, ach Herr, dies eine, lehre mich erkennen doch. Alles andere, wie es auch scheine, ist ja nur ein schweres Joch. Was steht über deinem Leben, verborgen oder geoffenbart? Über meinem Leben stand einmal verborgen, aber weißt du, was jetzt darüber steht? Jetzt steht geoffenbart da drüben. Ich habe Gott nie mit leiblichen Augen gesehen, aber ich habe so eine wunderbare Gewissheit durch den Heiligen Geist in meinem Herzen, dass Jesus allgegenwärtig ist. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Geschwister, wir brauchen diese innere Gewissheit in dieser schwierigen letzten Zeit. Da werden Kräfte in Erscheinung treten, glaubt es mir, die werden jeden seinen Glauben rauben, wenn er nicht vom Heiligen Geist gewirkt ist, wenn diese Gottesoffenbarung in seinem Leben nicht standgehalten hat. Es genügt nicht, wenn man ein formeller Christ ist. Man muss ein überzeugter Christ sein, von Herzen glauben können. Wie nötig sind doch diese Männer und Frauen in unserem Vaterlande, die ein wirklicher, innerer, überzeugter Christ sind. Ich gehe zum dritten über, das heißt kommen. Erst ist Gott verborgen über einem Leben, dann ist er geoffenbart. Wenn ein Mensch erkannt hat, was es mit diesem Gott auf sich hat, dann müssen wir die Konsequenzen ziehen. Das heißt kommen. Kommet darum her zu mir alle, die ihr mit Mühe selig werdet und beladen und belastet seid. Ich will euch schelten, ich will euch Lasten auflegen, dass euch die Meckerei vergeht. Ich will euch niederdrücken, ich will euch fromme Gesetze auflegen, ich möchte euch schikanieren. Ihr sollt keine frohe Stunde mehr haben, ja? So. Nein, ich will euch erquicken. Ja, was ist das? Das sind die Segnungen des Heiligen Geistes. Du, hör mal, liebes Menschenkind, Jesus meint so gut mit dir. Er will, dass es dir gut geht. Und der Teufel flüstert dir immer wieder ins Ohr. Ach, es ist doch schlimm, ein Christ zu sein. Oh, was hat er mir da alles vorgegaukelt und davor gemacht? War alles verlogenes Zeug. Der Jesus möchte einem ganz, ganz herrlich erquicken. So eine Erquickung, das ist nicht nur so eine seelische Gefühlsduselei. Nein, sowas lehne ich ab, ihr Lieben. Das sind Unterstellungen, die man uns Gläubige macht. So eine Erquickung, die kann ganz real, kann die sein. Ein praktisches Beispiel dazu. Ich hatte auf der Schwäbischen Alb immer wieder Versammlungen. Jeden Monat habe ich dort in der Gemeinde eine Versammlung. Und an einem dieser Versammlungen, da geht ziemlich spät, ich war schon mitten im Sprechen da drin, geht die Tür auf und da kommt ziemlich polternd kommt da ein Betrunkener herein. Liebe Geschwister hatten ihn eben noch auf der Straße aufgelesen, waren zu spät gekommen und hatten dann noch den Betrunkenen gebracht. Und wie das so ist, durch die ganze Versammlung hindurch, durch den Mittelgang, und dann setzen sie ihn gerade da so vor mich. Und er stiert mich da mit so richtig glasigen Augen an. Innerlich, ich muss euch gestehen, dachte ich bei mir, ach, die Gotteskinder, die können doch auch manches Mal ziemlich ungeschickt sein. Erstens mal schon zu spät und dann so einen betrunkenen Mann da reinbringen. Und wenn schon, ja, dann könnten sie ihn doch hinten hinsitzen. Dass so ein Gepolter zu veranstalten, das Ganze kommt doch in Stocko. Aber Gott gab mir Gnade dann. Und ich merkte auch die Gegenwart des Heilandes. Sobald die Versammlung aus war, springt dieser Mann auf und kommt auf mich zu und sagt, helfen Sie mir bitte, helfen Sie mir, ich habe die Hölle auf Erden. Sag ich, was ist denn los? Ach, Sie sehen es doch, ich bin ein Trinker. Was meine Kinder und was meine Frau leiden muss, helfen Sie mir bitte, beten Sie mit mir. Ja, sag ich, Moment mal, ich bete gern mit Ihnen, aber da haben wir noch ein Wörtlein miteinander zu reden. Ja, nur nicht zu zimperlich mit den Leuten umgehen. Sage ich, bete mit ihnen und ich glaube, dass der Jesus ihnen auch helfen wird, aber etwas verlange ich von ihnen. Wenn sie jetzt nach Hause kommen, gehen sie in den Keller runter, holen alle Bierflaschen herauf und alle Weinflaschen und alle Schnapsflaschen und machen sie auf und lassen das Zeug den Abfluss hinunter. Ja, aber das ist eine Menge Zeug. Ich bleibe dabei. Sie gehen nach Hause, holen alles herauf und lassen es den Abfluss hinunter. Ich bin sonst nicht so. Ich bin kein Abstinenzler, versteht mich. Aber wenn eine Seele in Gefahr ist, da ist es besser. Man gibt dem Teufel nicht den kleinen Finger, denn der hat ganz schnell die ganze Hand. Der hat Gegenvorstellungen. Sag ich, gut, dann bete ich nicht. Ich bin radikal. Das hat keinen Wert, liebe Geschwister. Das nützt nicht viel. Da kann man, wer weiß, wie lange beten. Wenn der Mensch von sich aus nicht ehrlich sich distanzieren möchte von diesem schrecklichen Laster, wo man ein Fluch für seine Umgebung ist, dann nützt auch das fromme, schöne Gebet nicht. Ja, geht's nicht so. Ich bete sofort mit Ihnen, aber das kann ich nicht. Ja, gut, bitte, dann gehen Sie nach Hause. Ja, beten Sie nicht mit mir, wenn Sie das befolgen, was ich Ihnen sage. Er hat sie schweren Herzens durchgerungen und sagt, ja, und ich bete mit ihm und rede ihm nachher noch ganz ernst ins Gewissen. Das nächste Mal konnte ich leider nicht hin in diese Versammlung, aber das übernächste Mal, also 8 Wochen später, gehe ich durch den Mittelgang wieder in der Versammlung. Jetzt kommt ein Mann da auf mich zu mit lachendem Gesicht, so ein kräftiger Mann, und ehe ich mich versehe, hat er mich umarmt und drückt mich, dass die Rippen krachen, wenn er nicht ein lachendes Gesicht gehabt hätte und so ein strahlendes Aussehen gehabt hätte, dann hätte ich gedacht, der Mann will mich umbringen. Er hat dann auch enttäuscht geguckt, ja, Bruder Wegner, ja, kennst mich denn nicht mehr? Ja, ich bin doch der Alkohol, Gerhard, vor 8 Wochen hast du doch mit mir gebetet. Jetzt habe ich nimmer die Hölle in der Familie, jetzt habe ich den Himmel da drin. Und das ist, hier ist meine Frau, aber die soll selber erzählen, wie es war. Meine beiden Töchter sind auch hier. Jetzt war der Mann tatsächlich nach Hause gekommen, hat nicht viel geredet, hat diese Kästen darauf geschleppt und fing an, den Alkohol da den Abfluss hinunterlaufen zu lassen. Und die Frau hat ganz große Augen gemacht. Die hat bei sich gedacht, so hat sie erzählt. Ja, jetzt hat er sich den Verstand ganz versoffen. Jetzt ist es radikal aus. Jetzt ist es Schluss. Und er hat erklärt, so Frau, ich habe mich bekehrt, ich gehöre jetzt zum Herrn Jesus und jetzt ist es aus. Na, wir wollen erst mal morgen Abend sehen. Aber am nächsten Abend kam er nach Feierabend nach Hause, am übernächsten auch und so 14 Tage. Und nach 3 Wochen hat sie gesagt, ja Mann, ja was ist denn mit dir los? Aber dir stimmt's doch nicht mehr. Nein, hat er gesagt, stimmt nicht mehr. Ja, wo gehst du denn da jeden Samstag hin? Ja, du kannst ja mal mit. Und sie geht mit. Und schau mal, Bruder Wegner, erklärt sie mir, schau mal meine Nase an. Jetzt habe ich die Nase angeschaut, jetzt hat die da oben einen Bogen nach links gemacht und weiter unten einen Bogen nach rechts. 2-mal war mein Nasenbein gebrochen, weil mein Mann mich geschlagen hatte. Du glaubst nicht, wie froh, dass ich bin,
dass der Herr Jesus in unsere Familie gekommen ist. Also solche Segnungen, solche Erquickungen sind reale Sachen im Leben. Das sind nicht nur Einbildungen. So erquickt der Herr Jesus. Also jetzt das vierte. Das ist jetzt weniger schön. Da muss ich euch etwas zumuten. Das heißt nehmen. Erstens verborgen, zweitens geoffenbart, drittens kommen, um erquickt zu werden. Und viertens heißt es hier, nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir. Wir sollen das Joch Jesu Christi nehmen, um zu lernen. Denn was lernen wir da im Joch Jesu Christi? Uns besser durchzusetzen, ja? Was lernen wir da drin? Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig. Es gibt Leute, die sind mutig, sind Elefanten im Porzellanladen. Die schlagen alles kurz und klein. Aber sanft können sie nicht sein. Und dann gibt es die sanften, die zuckersüßen Leute. Aber Bruder Wegner, doch nicht so scharf predigen. Da kommt ja keiner mehr in die Versammlung. Du musst liebevoller, netter sein zu den Leuten. Eine Schwester war so süß zu mir. Die war aus Bayern. Sagt, liebes Brüderchen, sagt sie. Die kam schon mit ausgebreiteten Armen auf mich zu, in den Brustkorb rausdrücken musste, sonst wäre die Liebe zu herzlich ausgefallen. Ja, da gibt es auf eine, da gibt es die Mutigen, die haben es immer mit der Wahrheit, haben es die. Dann gibt es die Sanften, die haben es immer mit der Liebe zu tun. Aber weder das eine noch das andere, sondern richtig dosiert, in jeder Situation das Richtige geleitet vom Heiligen Geist. Und dann noch eins, das letzte, das heißt finden. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, wenn ihr genug Valium zu euch genommen habt. Wenn ihr genug Psychopharmaka geschluckt habt, nicht wahr? Wenn ihr bei einem tüchtigen Psychiater regelmäßig in der Behandlung seid, dann werdet ihr Ruhe finden. Ach, was wird da geschluckt und getrunken alles, nicht wahr? Und wenn das Betäubungsmittel weg ist, dann zittert man und ist ängstlich und hat seine Probleme genau wie vorher. Viele Leute wollen nicht in die Jochgemeinschaft mit Jesu, in das tägliche Zusammenleben mit ihm und kommen nie zur Ruhe, inneren Ruhe. Ja, die beste Behandlung hast du. Am ausgeglichensten bist du in der Jochgemeinschaft mit Jesus. Lass dich einjochen, vergiss es nicht. Verborgen, geoffenbart, kommen, nehmen, das Joch auf sich nehmen, um zu lernen und Ruhe zu finden für die Seele. Viele Gläubige sind krank in der Seele, weil sie sich nicht richtig mit Jesus zusammenjochen lassen. Wenn du mit Jesus zusammengejocht bist, dann erstarkst du in der Seele und bist ein Segen für deine Umgebung. Oh du, ich kann dir sagen, ich war so eine Sprudelflasche, du. Wenn man die aufgemacht hat, da drückt die Kohlensäure hinaus. Ich hatte etwas von meinem Papa gehabt. Ich läster nicht meinen Vater. Das ist anders geworden nachher bei ihm. Aber vorher war es, ich hol die Axt und schlag alles zusammen. So war ich auch einer. Je nach Situation kam die Unruhe, die fuhr nur so in mich hinein. Lob und Dank. In der Jochgemeinschaft, da lernt man, da findet man Ruhe für seine Seele. Gott helfe uns. Amen. Wir wollen stille werden zum Gebet. Lieber Heiland, es ist alles so kostbar, was du uns anzubieten hast. Du gibst uns Dinge, die die Welt uns nie geben kann. Viele suchen ihre Hilfe bei der Medizin, bei Menschen. Herr, ich verstehe das. Ich bin nicht extrem in den Dingen. Und du verstehst uns auch. Aber meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Nimm du unser Leben in deinen Besitz. Führe, leite du uns. Präge du uns. Ich danke dir. Herr, joche uns mit dir zusammen. Dann wird alles wohl sein. Wir finden diese Ruhe. Amen.
Komm zum Kreuz mit deinen Lasten, müde Mutter, wandre du. kannst du rasten, dort allein nur findest du Ruhe. Komm, oh komm, komm zu deiner Ruhe, komm zu deiner Ruhe, komm zu deiner Ruhe. Jesus ruft dir freundlich zu, Jesus ruft dir freundlich zu. Wirf dein Leid und Weh auf mich, und Weh auf Leid mich. Und Weh auf mich, seh ich da. Jesus ruft dir freundlich zu, wirf dein Leid und Weh.